Als wir ins Ruhrgebiet gezogen sind, habe ich mit Verwunderung die vielen Leute betrachtet, die Samstag für Samstag ihre Terrassen und Hofauffahrten mit einem Kärcher besprühten, um diese zu reinigen. Es schien mir schon damals ziemlich fragwürdig zu sein, da die Grundsubstanz der Steine schon in die Jahre gekommen war, ob das Ganze denn wirklich so viel Sinn macht. Und heute, also in dieser Woche, habe ich mich entschieden, es auch zu machen. Mein erstes Kärcher-Garageneinfahrtserlebnis. Ihr hättet mich sehen sollen hinterher. Von oben bis unten besprenkelt. Und vom Ergebnis von den Steinen bin ich auch ganz zufrieden. Aber ich hätte es nicht tun müssen. Es war meine Entscheidung. Wäre ja auch noch so gegangen. Manchmal ist unsere Entscheidung, die sogar über Sieg oder Niederlage entscheidet. Bei der Formel 1 1959 in den USA haben Jack Brabham, Stirling Moss und Tony Brocks die Chance auf den Titel. Moss fällt schon nach 5 Runden mit Getriebeschaden aus dem Titelrennen. An der Spitze fährt Jack Brabham, abgeschirmt von einem Teamkollegen, einem sicheren Sieg und dem Titel entgegen. Doch dann, 500 Meter vor dem Ziel, rollt der Führende plötzlich ohne Benzin aus. Sein Teamkollege hilft ihm am meisten, wenn er gewinnt. Sonst macht der andere Favorit Brooks das Rennen und wird Weltmeister. Und jetzt die Entscheidung. Brabham schiebt sein Rennauto auf der leicht ansteigenden Passage, was sicherlich auch nicht einfach war, ins Ziel und bricht dort zusammen. Platz 4 reicht aber für den Titel. Wir leben alle momentan in der gleichen Situation, auch wenn unsere Ausgangslagen sehr unterschiedlich sein können. Manche leben mit anderen in einem Haus mit Garten, andere zu zweit in einer Wohnung mit Balkon, andere auch allein in einem Zimmer im Seniorenheim. Und trotzdem ist es deine Entscheidung, wie du den nächsten Tag gestaltest, wie er auf dich wirkt, wie du ihn annimmst. In eine Entscheidung gestellt war auch Jesus. Wir lesen das in Lukas 9. Überschrieben ist der Text ab Vers 51 mit: Jesus macht sich auf den Weg und wird abgewiesen. Ich lese Lukas 9, 51 bis 62. Als der von Gott bestimmte Zeitpunkt näher rückte, an dem Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, fasste er fest in den Blick, was auf ihn zukam, und machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Jesus schickte Boten vor sich her. Die kamen in ein Dorf in Samarien und wollten eine Unterkunft für ihn bereitmachen. Aber die Dorfbewohner weigerten sich, Jesus aufzunehmen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Jesus wandte sich nach ihnen um und wies sie zurecht. So zogen sie in ein anderes Dorf. Jüngerschaft ohne Wenn und Aber. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich bin bereit, dir nachzufolgen, ganz gleich, wohin du gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus: Komm, folge mir. Er aber antwortete: Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus sagte zu ihm: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh hin und verkünde, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Ein anderer sagte: Herr, ich will ja gern mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus sagte zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Ich denke, wir kennen alle diesen Satz: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Klingt ja auch irgendwie gut. Für manches gibt es gute Gründe, noch mal eine Nacht darüber zu schlafen, bevor man eine vielleicht folgenschwere Entscheidung trifft. Elke und ich haben uns das auch angewöhnt, nach einigen Fehlentscheidungen erst noch und sei das Angebot noch so verlockend, eine Nacht darüber zu schlafen. Aber es kommt auch vor, dass man vor lauter Zögern und Zaudern am Ende gar nichts tut, dass eine gute Idee nicht verfolgt, eine Verpflichtung nicht wahrgenommen wird, eine wertvolle Regung im Nichts versandet. Dann ist die Gelegenheit verpasst und manchmal oft auch unwiederbringlich. In dem Text in Lukas 9 lesen wir, dass Jesus eine Entscheidung getroffen hat, nach Jerusalem zu gehen, wo ihn nach dem Jubel der Menschen bei seinem Einzug in die Stadt Verrat, Verhöre, Folter und der Tod am Kreuz auf ihn warten. Einen Vorgeschmack dahin erhält er schon, als er Boten aussendet, die er vorausschickt, in Samaria eine Unterkunft für ihn zu suchen, und sie aber keine für ihn finden. Sie wollten ihn nicht. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem zu den richtigen Juden, die von den Samaritern nicht viel halten, diesem Mischvolk. Keine richtigen Juden. Auf der Durchreise wird er also abgelehnt, was ihn traurig, vielleicht auch zornig macht, wie seine späteren Worte zeigen. Aber er lässt sich nicht aufhalten. Er entscheidet sich, weiterzugehen in das nächste Dorf. Und schon gar nicht dem Ansinnen seiner Jünger Jakobus und Johannes nachzugeben, die ein Strafgericht über das gegen ihn ihren Meister unfreundliche Dorf herabrufen wollten. Er entscheidet sich bewusst dagegen. Er weist sie vielmehr zurecht, denn sein Weg ist ein anderer, nicht der der Gewalt. Als ihm aber unterwegs ein Mann begegnet, der Jesus mit den Worten »Ich will dir folgen, wohin du auch gehst« – große Worte – um Aufnahme in seine Gemeinschaft bittet, gibt er ihm fairerweise zu bedenken, okay, gern, aber bedenke, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich mal so hinlegen kann. Das haben wir gerade eben erst noch in einem samaritanischen Dorf erlebt. Und wir wissen nicht, ob der Mann ihm trotzdem gefolgt ist oder ob es ihm doch Angst gemacht hat, so viele Nachteile, Eventualitäten in Kauf nehmen zu müssen. Aber Jesus entscheidet sich, bei seinem Auftrag zu bleiben. Jesus kennt keinen Aufschub. Noch zwei andere Männer begegnen Jesus danach auf seinem Weg. Den einen fordert er selber auf, ihm nachzufolgen. Als dieser ihn bittet, vorher noch nach Hause zu gehen und seinen Vater begraben zu dürfen, was ja eigentlich verständlich, menschlich völlig verständlich klingt, sagt Jesus ihm, lass doch die Toten ihre Toten begraben. Und wichtig ist, jetzt sofort aufzubrechen, jetzt das Reich Gottes zu verkünden. Es ist nicht mehr viel Zeit. Dessen Nähe er soeben in Jesus hätte erfahren können, wenn er ihm nachgefolgt wäre. Deutliche, harte Worte und ein klarer Auftrag. Eine klare Entscheidung für die Priorität des Reiches Gottes. Das soll an erster Stelle stehen. Auch wenn die anderen Dinge menschlich gesehen gut klingen und auch jetzt in dieser Krisenzeit manche Dinge einfach gut und vernünftig klingen. Gottes Reich soll an erster Stelle stehen. Auch in Krisenzeiten. Der von Jesus Berufene gehört zu den Lebenden. Und als solcher darf er eben keine Zeit verlieren, den Menschen die frohe Botschaft, die gute Nachricht von dem Gott des Lebens und der Liebe weiterzugeben. Ein dritter Mann kreuzt den Weg und erklärt wiederum aus eigenem Antrieb seine Bereitschaft, Jesus zu folgen. Will sich aber vorher noch von seiner Familie verabschieden. Auch das menschlich gesehen völlig verständlich. Und wir hätten wahrscheinlich gesagt, na klar, ein legitimes menschliches Begehren, so wie der Wunsch, Eltern oder anderen nahestehenden Menschen würdig zu begraben, sich zu verabschieden. Aber die Entscheidung ist gefallen. Jesus kennt keinen Aufschub. Es geht ums Ganze. Und das Reich Gottes ist für ihn das Ganze, die Lebensgrundlage des Menschen und der Schöpfung, deren Rettung ihm so sehr am Herzen liegt, dass er alles andere darunter einordnet, darunter legt, an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle setzt. Hier, alsbald, sogleich, das sind so kleine Worte, die je nach Bibelübersetzung oft von Jesus gebraucht werden, charakteristische Wörter. mit denen er die Dringlichkeit der Mission Gottes betont. Hier, alsbald, sogleich. Jesus überschreitet Grenzen, heilt am Sabbat, isst und trinkt mit Randgruppen, um sie in die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen zurückzuholen. Und dann die nächste Entscheidung. Weitergehen, nicht zurückblicken, nicht aufgeben. Weitergehen und gehen und nicht zurückblicken, nicht aufgeben, das gilt ganz besonders auch für Jesus damals auf seinem Weg nach Jerusalem in diese Leidenszeit, in den Tod, auch wenn der nicht das letzte Wort behalten soll. Neues Leben für alle, die sich einmal für Gott, für das Leben mit ihm entschieden haben, heißt das Versprechen, die Verheißung seines Lebens und seines Sterbens. Für alle, die das glauben können, egal wie die äußeren Umstände sind. Wir wissen bei keinem der Männer, wie sie sich letztendlich entschieden haben, ob sie Jesus gefolgt sind oder nicht. Trotzdem fordert uns der Text zur Entscheidung auf. Wollen wir als Einzelne oder als Gemeinde zögern, die nötigen Schritte zu tun, oder sind wir bereit, im Sinne von Jesus liebevoll, kreativ, undogmatisch, flexibel und energisch auch in unserer aktuellen Situation, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu handeln und zu glauben, dass Jesus uns auch in dieser Krise zur Entscheidung für ihn und sein Reich einlädt. Denen, die glauben und vertrauen, ist nicht weniger als Gottes guter Geist als Beistand zugesagt. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann wohnt dieser Heilige Geist in dir und ist bereit, auf Standby sozusagen, möchte gebraucht werden, möchte uns erinnern an das, was Jesus gesagt hat, möchte uns helfen bei Entscheidungen. Wagen wir es aufzubrechen aus unserer jeweiligen Situation in den sich stark veränderten Lebenslagen, in diesen Umbrüchen dieser Zeit, wo wir quasi im 14-Tage-Rhythmus denken, handeln und Politiker Entscheidungen treffen und wir hinterhergehen und hoffen, dass es gut wird. Immer wieder von neuem auch in diesen Situationen diesem Gott zu vertrauen, dass auch diese Krise nicht das Ende der Welt ist, sondern eine riesige Chance für uns Menschen, eine Entscheidung zur Nachfolge von diesem Jesus zu treffen und anderen Menschen die Gelegenheit zu geben, auch diese Entscheidung zu treffen. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen, sagte einmal Blaise Pascal. Und abschließend ein Schlüssel für diese Nachfolge Jesu, die ja auch in dem Text an drei Leute herangetragen worden ist, ist der Vergleich mit dem Bild des Weinstocks aus Johannes 15, wo Jesus uns sagt, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir vereint, dann werde ich auch mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr in mir bleibt, könnt ihr Frucht bringen, genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reichlich Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Bleibt in mir und ich in euch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Worte mit hohem Anspruch sind von Jesus gesprochen, damit wir sie verinnerlichen. Im Beispiel vom Weinstock und den Reben, an denen süße Trauben die Früchte hängen, wird eindringlich deutlich, worauf es für uns an erster Stelle ankommt, die Verbindung mit Jesus und seinem Wort nicht zu verlieren. Auch wenn wir uns nicht sehen, nicht mehr regelmäßig sehen oder manche sich schon Wochen nicht mehr gesehen haben, sondern diese Verbindung mit Jesus täglich zu pflegen. Nur so kann es uns gelingen, ihm nachzufolgen, auch in der Isolation, in der Zurückgezogenheit, in der besonderen Ausnahmesituation. Nur so kann es auch unserer Gemeinde gelingen, in ihrer Spur zu bleiben. Bleibt in mir und ich in euch. Amen.